Und es gibt bestimmt auch viele kleine Dinge, die du liebst. Ich zum Beispiel habe mega gern Haselnussglasse. Ich liebe inspirierende Konferenzen, das ist mir dann völlig egal, wenn da Tausende von Leuten sind. Das liebe ich. Andere Dinge, die ich liebe, viele, viele Kleinigkeiten, einen Waldspaziergang mit guten Freunden und anderes mehr. Viele kleine Dinge, die ich liebe. Ich werde nicht hysterisch, wenn sowas wegfällt. Ich werde nicht hysterisch, wenn es an einem Glasstand kein Haselnussglas gibt, gell? Ich fange nicht an zu schreien dann. Aber wenn Haselnuss im Angebot ist, dann werde ich vermutlich Haselnuss wählen. Und wir haben so eine imaginäre Liste von kleinen Dingen, die wir einfach lieben. Und auch wenn wir jetzt noch ein bisschen Corona-Abstand haben, sag doch mal deinem Sitznachbarn und den Leuten hinten oder vorne, was dein persönliches Lieblingsglasse ist. Also was favorisierst du? Sag das jetzt gleich, das könnte vielleicht noch lohnend sein heute. Okay. Wenn du am Livestream mit dabei bist, dann mach vielleicht jetzt eine WhatsApp einem guten Bekannten oder einem Freund und teile ihm mit, was dein ganz persönliches Lieblingsglasse ist. Vielleicht hat ja die Person, mit der du jetzt eben geredet hast, sich das merken können. Und vielleicht lädt sie dich einmal ein zu einem Becher Eis, vielleicht schon heute Nachmittag. Also, nebst dieser Liste der kleinen Dinge, die wir lieben, gibt es eine weitere Liste, die wir führen. Die Liste der Dinge, die uns wirklich wichtig sind oder die Liste der Dinge, die uns etwas bedeuten. Ich könnte mir zum Beispiel nicht vorstellen, meine Lieblingsgitarre zu verkaufen. Es würde mir schwer fallen, einige Flugstunden von unseren Kindern wegzuwohnen. Oder mich von meiner Werkstatt zu trennen. Das sind Dinge, die ich mir wirklich schlecht vorstellen kann, weil sie mir etwas bedeuten. Und dass du eine Sache oder eine Person besonders wertschätzt oder dass dir eine Sache oder eine Person etwas bedeuten, das merkst du in der Regel dann, wenn die Gefahr besteht, dass du diese Person oder diese Sache verlierst. Und da haben wir also diese zweite Liste von Dingen, die uns etwas bedeuten. Und Leute können ja manchmal richtig festklammern an diesen Dingen, die ihnen etwas bedeutet. In unserer letzten Kirche hatten wir die Trudi. Die hat sich an ihrem Führerschein festgeklammert. Weit über den Punkt hinaus, wo jeder aus der Kirche gewusst hat, dass es jetzt besser wäre, wenn die Trudi das Lenkrad jüngeren Kräften in die Hand geben würde. So ist das, wenn Leute Dinge loslassen müssen, die ihnen etwas bedeuten. Aber nebst dieser Liste von Dingen, die wir lieben, nebst der Liste der Dinge, die uns etwas bedeuten, gibt es noch eine dritte Liste, die wir führen. Es ist die Liste der Dinge, die uns heilig sind. Viele Leute denken nicht allzu oft darüber nach, was eigentlich die Dinge sind, die ihnen heilig sind. Ich glaube aber, dass Richter zum Beispiel ein Lied davon singen könnten, von Dingen, die Leuten heilig sind, die irgendwann mal vor ihrem Gericht landen, gell? Sagt die Frau, als er meinen Kleinen bedroht hat, da habe ich mich nicht wiedererkannt und ich bin erst wieder zu mir gekommen, als es schon zu spät war. Oder der Angeklagte gibt zum Protokoll, da sind bei mir alle Sicherungen durchgebrannt. Ich bin wie neben mir gestanden, das war nicht ich. Und weißt du was? Dann, wenn du dich nicht mehr kennst, dann sind vermutlich die Augenblicke, in denen du dich erst wirklich kennenlernst. In Augenblicken wie diesen ist möglicherweise etwas tangiert worden, das uns heilig ist. Und wenn etwas Heiliges in Menschen berührt wird, dann sind Menschen in der Lage, sehr unvorhersehbar und manchmal auch nicht nachvollziehbar zu handeln. Und oftmals braucht es einen Auslöser von außen und schon kommt das zutage, was mir heilig ist. Am Anfang von Jona Kapitel 4 wird eine Sache zutage gefördert, die diesem Jona offensichtlich heilig ist. Und damit nimmt die Jona-Geschichte für einmal mehr eine unerwartete Wende. Und wenn du die Jona-Geschichte jetzt in den letzten Tagen nicht gerade gelesen hast, dann möchte ich einen ganz kurzen Überblick geben, weil das Spezielle an der Jona-Geschichte ist nicht ja einfach dieser Fisch, den fast alle kennen und der eigentlich nur eine völlige Randrolle spielt. Sondern das Spezielle an der Jona-Geschichte ist, dass sie eigentlich nach jedem Kapitel zu Ende sein könnte. Das ist also am Ende von Kapitel 1 ist Jona von den Seeleuten ins Wasser geworfen worden, ins Meer, Mittelmeer, er ist versunken, verschwunden. Die Schiffsleute dort, die knien nieder, die opfern, die beten an, eigentlich ein gutes Ende für eine außergewöhnliche Geschichte. Aber es kommt eben anders. Und damit sind wir bei Kapitel 2 bei Jona. Und bei Kapitel 2 von Jona erlebt er das, was dieser Michael Packard da nach 20-Minuten-Bericht vor 10 Tagen erlebt hat, dieser Amerikaner. Im Unterschied zu Packard wird Jona auch von einem Fisch verschluckt, aber er bleibt nicht nur 30 oder 40 Sekunden in dem Mund dieses Fisches, sondern Jona hat erst nach 3 Tagen wieder sicheren Boden unter den Füßen. Und nach diesen 3 Tagen, die er wie durch ein Wunder überlebt hat, hat er auch eine persönliche Erkenntnis gemacht, die ganz, ganz wesentlich ist für ihn. Eigentlich eine gute Stelle, ein guter Schluss für eine bemerkenswerte Geschichte. Aber es kommt eben nochmals anders. Und damit sind wir bei Kapitel 3. Gott spricht ein zweites Mal zu Jona. Und jetzt ist Jona plötzlich in Ninive, das ist die große, mächtige Stadt von damals, die assyrische Metropole Ninive. Dort wurde regiert, dort hat das Leben stattgefunden. Und in dieser Stadt ist er. Und offensichtlich hat Jona eine ganze Menge Mut getankt. Denn die Assyrer, die waren dafür bekannt, dass sie außerordentlich grausam mit Leuten umgingen, vor allem mit Fremden, die sich da ein bisschen vorlaut verhalten haben. Aber Jona ist in dieser großen Stadt und er predigt plötzlich Gericht gegen diese Stadt. Und dann passiert das Unfassbare. Die Menschen dieser Stadt tun Buße. Sie kehren um. Und Gott sieht das. Und er lässt das Gericht, was er ihnen angedroht hat, nicht über sie kommen. Eigentlich ein wunderbarer Schluss für eine außergewöhnliche Geschichte. Wäre schön, wenn da noch der Satz stehen würde: Und Jona ging fröhlich zurück in sein Heimatland, staunend über die Größe und über die Dimension der Gnade Gottes. Aber das steht dort eben nicht. Und damit sind wir bei Kapitel 4 und dem, was wir heute miteinander anschauen wollen. Wer erwartet hat, dass sich Jona über den Erfolg seiner Predigt und über die Bußbewegung in Ninive freut, der sieht sich in Vers 1 bis 3 hart auf dem Boden der realen Umstände aufschlagen. Durch seine gnädige Zurückhaltung hat Gott bei Jona offensichtlich etwas angerührt, was ihm heilig war und was jetzt wie Eiter aus Jona herausbricht. Das ist im Grunde genommen gar nicht mehr nachvollziehbar, jedenfalls nicht auf den ersten Augenblick. Gottes Gnade löst bei Jona einen regelrechten Wutausbruch und gleich anschließend eine handfeste depressive Verstimmung aus. Und da müssen wir jetzt mal reinschauen. So, klicke ich mal weiter bis dorthin, wo ich eigentlich sein will. Hier. Jona Kapitel 4, Vers 1. Jona aber ärgerte sich sehr darüber. Voller Zorn betete er, also den hätte ich sehen wollen, gell, so mit hochrotem Kopf und heißer als gestern noch, gell. Ach Herr, habe ich das nicht gleich geahnt, als ich noch zu Hause war. Auch schon gedacht? Hätte ich schon die Heike gewusst, gell, hätte ich gar nicht erst müssen gehen. Darum wollte ich ja auch so rasch wie möglich nach Tarsis fliehen. Ich wusste doch, dass du ein gnädiger und barmherziger Gott bist. Deine Geduld ist groß, deine Liebe kennt kein Ende. Du lässt dich umstimmen und strafst dann doch nicht. Und jetzt schlägt die Wut in Depression um, gell? Das steht nicht im Text, sondern hier geht es weiter. Darum lass mich nun sterben, Herr. Das ist besser für mich, als weiterzuleben. Also, so sieht ein wütiger Gottesmann aus. Ich wusste es doch. Immer wenn Menschen diesen Satz im Mund haben, dann schwingen in der Regel starke Emotionen mit. Ich wusste es doch. Ja, und was wusste dann Jona? Ja, Jona wusste offensichtlich schon vor seiner Reise um die skandalöse Dimension der Gnade Gottes. Dass er selbst auf Gottes Gnade angewiesen ist, das hat er eben erst auf seiner dreitägigen U-Bootfahrt ja miterlebt und verstanden. Jona weiß, er ist auf Gottes Gnade angewiesen, keine Frage. Aber die anderen doch nicht. Irgendwie muss mir Gott doch gnädig sein. Schließlich bin ich doch nicht irgendjemand. Ich bin doch der Jona, ich bin doch der Prophet, ich bin doch ein Angehöriger von dem Volk. Mir muss Gott schon gnädig sein, aber doch nicht den anderen. Die Assyrer, die sind ja ganz anders. Oder? Die sind viel, viel sündiger, die sind viel, viel schuldiger. Das sind viel, viel schlechtere Menschen. Das sind die Feinde meines Volkes. Wie kann er denen so unverschämt gnädig sein? Die Assyrer hatten zwar Jona nichts Persönliches angetan, aber ja, die Assyrer haben die Völker deportiert. Die hatten Hunderttausende aus Israel deportiert. Und das ist ja nicht einfach so ein Klacks, was man noch mit einem schnellen Sorry dann wieder gut macht. Gell? Oh, tut mir noch leid, weg die 100.000 und so. Nein. Und jetzt haben sie noch nicht einmal richtig Buße getan. Sie haben Gott nicht angebetet, sie haben keinen Jahwe-Kult eingeführt, sie haben ihre alten Götter nicht losgelassen. Und obwohl sie das alles nicht gemacht haben und obwohl sie erst versprochen haben, dass sie sich bessern werden, lässt Gott von seinem Gericht ab. Gott ist gnädig. Wie kann ein Gott, der sagt, dass er vollkommen gerecht ist, so etwas tun? Ich glaube, Jona hat ein Problem mit dem scheinbaren Widerspruch zwischen Gottes Gerechtigkeit und seiner Liebe. Für sich selbst nimmt Jona gern noch mehr Liebe und etwas weniger Gerechtigkeit in Anspruch, gell? Für sich selber, ja Gott, ein bisschen mehr Liebe, weniger Gerechtigkeit, aber doch nicht für die anderen und schon gar nicht für die aus Ninive. Was Gott hier tut, ist der Liebe und der Gnade zu viel, viel zu viel für Jona. Aber Jona hat nicht nur ein theologisches Problem. Sein eigentliches Problem betrifft seine tiefen Überzeugungen, betrifft seine Wünsche, betrifft seine Identität. Und das wird dort deutlich, wo sich den Tod wünscht. Letztlich sagt Jona, wenn ich das nicht kriege, lieber Gott, dann will ich lieber nicht mehr leben. Und mit das ist die Sache angetönt, die plötzlich zwischen Jona und Gott gekommen ist. Der ganz schmale Riss. Natürlich, Jona hatte eine Beziehung zu Gott. Natürlich, Gott war Jona heilig. Aber Jona hatte auch noch ein paar andere Dinge, die ihm heilig geworden waren. Und die sind an dieser Stelle jetzt miteinander kollidiert. Gott hat ihm nicht das gegeben, was er wollte, und deshalb wollte Jona nicht mehr leben. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass sich Gott immer wieder mal so Wutausbrüche anhören muss von seinen lieben Leuten. Und möglicherweise hat er sich von dir auch schon mal so einen Wutausbruch anhören müssen. Gott muss sich immer wieder, muss das immer wieder einmal über sich ergehen lassen. Sobald die Worte über meine Lippen kommen, Gott, wenn du mir nicht das gibst, dann werde ich dir nicht dienen, dann wird damit schon deutlich, dass mir etwas heiliger ist, als mir Gott ist. Und natürlich können wir das auch ein bisschen eleganter ausdeutschen. Gott, wenn du mich gesund machst, dann. Wenn du mir einen Partner schenkst, dann. Du kannst jetzt einfügen, was du willst. Dieses dann, dieses das, was Gott erledigen sollte, das ist dein höchster Wert. Dort ist vermutlich deine stärkste Liebe, das ist deine heilige Sache. Und hier sagt Jona im Grunde genommen zu Gott, nachdem du mir das nicht zugestanden hast, was ich mir so sehr von dir gewünscht habe, sehe ich keinen Sinn mehr, warum ich eigentlich leben soll, lass mich jetzt sterben. Und ich denke, es ist gut, einmal darüber nachzudenken, was eigentlich dieses Das bei Jona war. Es ist nicht gerade so offensichtlich. Muss ein bisschen in den Text eintauchen. Für Gott war das Verhalten der Leute aus Ninive offensichtlich Anlass genug, das Gericht von dieser Stadt abzuwenden. Für die nationalen Interessen von Israel wäre es natürlich wesentlich hilfreicher gewesen, wenn diese assyrische Metropole, diese Hauptstadt des Feindes, dem Erdboden gleichgemacht worden wäre. Der Wutausbruch von Jona, der wurzelt eigentlich darin, dass ihm das Wohlergehen seines Volkes wichtiger war als die Barmherzigkeit Gottes gegenüber einem anderen Volk. Und das ist diese subtile Sache, die sich zwischen Jona und Gott plötzlich hineinschiebt. Für das Wohlergehen seines Landes ist Jona bereit, die Vernichtung einer riesigen Stadt einfach so hinzunehmen. Das ist das Schockierende. Aber Gott tickt eben anders. Und was Jona hier Gott vorwirft, das ist eigentlich das, was das tiefste Wesen von Gott ausmacht. Schon bei Mose hat sich Gott ihm offenbart und hat ihm beschrieben, wer er ist. Und was hier Jona sagt, ist genau das, was Gott dem Mose gesagt hat, wer er ist. Jona sagt da, ich wusste es doch, oder? Du bist ein gnädiger Gott, das ist ein Jammer. Du bist ein barmherziger Gott, das ist zum Hüle. Deine Geduld ist groß, deine Liebe kennt kein Ende. Was für eine Tragödie. Du lässt dich umstimmen, Schreck, oh Schreck, und strafst dann doch nicht. Was für ein Elend. Ja, das ist im Prinzip der Text. Als Prophet und Missionar hätte er sich eigentlich freuen müssen über diese Bußbewegung in Ninive, auch wenn das sicher erst der Anfang war. Aber Jona hat eben vor allem Augen für die Interessen seines Heimatlandes und diese Heimatliebe, die schafft diese Distanz, die zwischen Jona und Gott plötzlich da ist. Und als ich mir das so überlegt habe, da habe ich gedacht, da müssen wir als Schweizer Christen auch einmal über die Bücher gehen. Ich glaube, an dieser Stelle müssen wir über die Bücher gehen. Unser Wohlergehen als Schweizer oder als Menschen, die in der Schweiz wohnen, unser Wohlergehen ist Gott nicht wichtiger als das Wohlergehen jedes anderen Volkes. Und wenn wir jetzt in die aktuelle Pandemie hineinschauen, gell, dann wird ja relativ deutlich, wie die westlichen Staaten, ausgerechnet die Staaten, die eigentlich am meisten vom Christentum geprägt sind, oder? Zuerst und vor allem einmal für sich selbst schauen. Wenn es um das Bestellen der ganzen Medikamente geht oder des Impfstoffes, dann schauen wir doch zuerst einmal für uns selbst. Und jetzt müssen wir gar nicht den Regierenden Schuld geben, gell? Ja, hättest du dann eine Initiative gefördert und überall bekannt gemacht, eine Initiative, die vorgeschlagen hätte, komm, lasst uns doch zuerst einmal warten, bis sich alle afrikanischen Länder mit Impfstoff bedient haben und wenn dann noch was bleibt, können wir gerne als Schweizer auch etwas nehmen. Nein. ich glaube, wir sind als Schweizer Christen, ticken wir gar nicht viel anders als Jona. Und wenn wir noch ein bisschen tiefer blicken, dann wird es vielleicht noch persönlicher. Es gibt tausend Dinge, die auf deiner Liste stehen können, das ist mir heilig. Es sind tausend Dinge, die sich zwischen dich und Gott schieben können. Timothy Keller schreibt in seinem Buch, und dieses Buch empfehlen wir gerne als Begleitlektüre zu dieser Predigtreihe. Diese Predigtreihe geht noch heute und eine weitere Predigt. Und wenn du das weiter vertiefen möchtest, dann empfehle ich dir dieses Buch von Timothy Keller. Wir haben es hinten am Infodesk jetzt aufgelegt. Du kannst das dort erwerben. Timothy Keller sagt zu dieser Situation, wenn ich sage, Herr, ich gehorche dir, wenn du mir das gibst, dann ist das, was nicht verhandelbar ist. Und Gott ist für mich nur Mittel zum Zweck. Es sind diese kleinen und großen Wenn. Und es sind diese kleinen und großen Das, die das Potenzial haben, einen Keil zwischen uns und Gott zu treiben. Wenn du von Gott zuerst einmal Gesundheit und Schönheit erwartest, bevor du bereit bist, ihm zu dienen, dann wirst du dir immer kränklich vorkommen und immer hässlich. Und du wirst sagen, ich kann diese Berufung nicht annehmen, weil ich noch so krank oder noch so hässlich bin. Und wenn du von Gott mehr Geld und mehr Güter erwartest, bis du ihm auch mit deinem Besitz dienen kannst, dann wirst du dir immer ärmlich und schäbig vorkommen. Und deine ärmlichen Verhältnisse wirst du vorbringen und sagen, ja, deshalb kann ich leider Gott nicht dienen. Wenn du dir erhofft hast, mit Gottes Hilfe mehr Macht und Einfluss zu haben, dann wirst du dich immer schwach und ungeeignet für einen Auftrag von Gott fühlen, was auch immer es ist. Und wenn dir Gott zuerst Erfolg bei deiner Ausbildung geben muss, bevor du ihm dienst, dann wirst du dir immer dumm vorkommen und zu dumm, um irgendeinen Auftrag oder Dienst im Reiche Gottes zu übernehmen. Wir könnten diese Aufzählung jetzt beliebig fortführen, oder? Aber du hast es vermutlich schon gemerkt, gell? Diese ganzen Wenn Gott, dann ich Formulierungen, das sind die Formulierungen, die diesen Keil zwischen uns und Gott treiben, die unser Herz von Gottes Herz entfremden. Wenn wir der Wut und dem Frust, die Jona gepackt haben, entfliehen wollen, dann müssen wir einen freien Blick bekommen. Einen freien Blick auf unsere Mir ist heilig. Liste. Dann müssen wir erkennen, was auf dieser Liste steht. Und ich sage nicht, dass uns nichts heilig sein soll. Weil ich glaube, es ist wichtig, dass jeder von uns ein paar Dinge hat, von denen er sagen kann, die Dinge sind mir wirklich heilig. Aber es muss auf dieser Mir ist heilig Liste ein ordnendes Element geben. Und dieses ordnende Element heißt Gott. Was Gott heilig ist, dem unterordnet sich das, was mir heilig ist und nicht umgekehrt. Aus vielen Gesprächen, vor allem auch aus Gesprächen mit älteren Menschen, habe ich herausgehört, dass diese Mir ist heilig Liste sich im Laufe der Jahre verändert, mit dem Älterwerden auch kürzer wird. Die Dinge, die wirklich wichtig sind, treten eher in den Fokus. Vieles fällt weg. Und ich glaube, es sind die Stürme des Herzens und es sind manchmal auch die äußeren Stürme, die in unserem Leben sich ereignen, die uns helfen, die Prioritäten auf unserer Mir ist heilig Liste zu ordnen. Unterschätze nie die Bedeutung eines Sturms. Unterschätze nie das Potenzial einer Situation, wo das, was dir heilig ist, mit dem kollidiert, was Gott heilig ist. Es sind solche Situationen, die dir helfen, deine mir ist heilig Liste zu ordnen und deinen Zorn zu lindern. Und wenn dann am Schluss alles wegfällt, dann bleibt nur noch der eine, der wirklich heilig ist, Gott. Und Gott, das ist der, der reicht zum Leben und auch zum Sterben. Oder wie es der Psalmdichter einmal formuliert hat, wenn ich nur dich habe, Gott, so frage ich nichts nach Himmel und Erde. Wir beten miteinander. Himmlische Gott, wir Menschen sind dir heilig gewesen. So heilig und wichtig, dass du alles für Beziehung zwischen uns und dir gegeben hast. Alles gegeben hast, dass die Beziehung möglich ist. Danke viel, viel mal. Und was uns selber heilig ist, das möchten wir in Relation stellen zu dem, was dir heilig ist. Und ich möchte dich bitten, dass du in meine ganz persönliche Heiligliste hineinschaust. Mir helfst, die Sachen zu ordnen, die noch durcheinander sind dort drauf. Und dass der tiefe Wunsch in meinem eigenen Herzen stark werden kann. Dass es langt. Hauptsächlich in dich. Im Leben und im Sterben. Und in Ewigkeit. Danke viel, viel mal.